Ja, hallo, herzlich willkommen zu Talking Heads, einer neuen Folge des Weserburg Podcasts. Heute haben wir Dörte Kremsler-Klatte zu Gast. Hallo Dörte.
Hallo.
Dörte, du bist seit 2009 hier Restauratorin an der Weserburg, hast schon eine lange Karriere hinter dir, hast in Stuttgart studiert von 2000 bis 2004. Hast ein Volontariat im Lehnbachhaus gemacht und warst Assistenzrestauratorin in der Fondation Beile, bist dann danach 2009 in deine alte Heimat zurückgekommen und hier in der Weserburg jetzt schon seit über 10 Jahren. Wir möchten im Rahmen des Podcasts immer auch wieder Akteure aus dem Kunstbetrieb und bestimmte Berufsprofile vorstellen, so heute die wunderbare Tätigkeit des Restaurators, der Restauratorin. Wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, sich mit alten Dingen zu beschäftigen und die wieder instand zu setzen?
Also bei mir war das so, dass ich nach dem Abitur eigentlich nicht so richtig wusste, was ich machen wollte, aber ich wollte halt irgendwas mit Kunst machen und vielleicht auch irgendwas mit Handwerk. Und dann bin ich ins Berufsinformationszentrum nach Bremen gegangen. Ach. Ja, und die haben ein Computer und da kann man alles eingeben, was man möchte für seinen Beruf. Und der hat mir den Beruf des Restaurators ausgespuckt. Und deswegen bin ich Restauratorin geworden.
Das ist ja verrückt. Die erste Station, die war ja gar nicht ein Studium, sondern du hast erstmal ein Praktikum gemacht. Was war das für eine Tätigkeit?
Also zunächst war ich mal in der Kunsthalle in Bremen für 2 Wochen oder so. Und da habe ich dann mal so ein Schnupperpraktikum gemacht und die Restauratorin dort, die hat mir dann ganz viel von dem Beruf erzählt und hat mich ganz heiß gemacht. Und daraufhin wollte ich dann unbedingt Restaurierung machen und studieren, aber dafür brauchte man damals noch mindestens 3 Jahre Vorpraktikum. Die Schwierigkeit bestand dann darin, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Und das hat bei mir nicht gleich geklappt. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich noch gar nicht so richtig von zu Hause weg und ich will hier in Bremen irgendwie noch bleiben. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht kann ich ja irgendwie ein Studium anfangen für die Überbrückung, irgendwas, was mich interessiert. Und dann habe ich angefangen, Chemie zu studieren, 2 Semester.
Aber das ist doch wahrscheinlich hilfreich von den Inhalten.
Das habe ich auch gedacht, aber es war dann gar nicht so richtig so, weil die Chemie im Chemiestudium ganz anders ist als die Chemie im Restaurierungsstudium. Da hatte ich mir was vorgemacht. Ich bin dann auch ziemlich schnell in kunstgeschichtliche Vorlesungen gegangen und habe dort mitgehört und habe Exkursionen mitgemacht. Dann endlich habe ich einen Praktikumsplatz ganz in der Nähe bei einem selbstständigen Restaurator gefunden. Dort war ich dann 2 Jahre und das war ein Restaurator für Kirchenmalereien und Kunst. Da sind wir sehr viel auf Baustellen in ganz Ostdeutschland rumgefahren und haben Kirchen restauriert, also Freilegungen gemacht, ganze Neufassungen. Es war so richtig Baustellentätigkeit, wo wir auch schwere Sachen tragen mussten und bei Wind und Wetter irgendwie in den Kirchen sitzen mussten. Es war aber, hat aber Spaß gemacht. Danach habe ich aber dann für mich beschlossen, jetzt möchte ich gerne noch mal ein Museum sehen, bevor ich jetzt mich an den Kunsthochschulen bewerbe. Und dann bin ich nach Saarbrücken gegangen, ins Saarlandmuseum.
Hattest du da einen besonderen Schwerpunkt?
Also ich wollte ja immer Gemälderestauratorin werden und im Saarlandmuseum ist vor allem so klassische Moderne zu sehen, aber auch bis hin zu moderner Kunst, also Videokunst. Erst dort habe ich eigentlich so richtig gelernt, was ein Restaurator also alles können muss. Also es geht halt auch sehr viel darum, Sachen zu dokumentieren und aufzuschreiben, wie man was macht und warum. Und auch die Sachen fotografisch genau zu dokumentieren, im Vorzustand, während der Restaurierung und im Nachzustand. Und auch so die Arbeitsweise von Museumsrestauratoren sind vielleicht auch manchmal ein bisschen verschieden von Restauratoren, die jetzt im Handwerk arbeiten.
Mhm. Aber die Tätigkeit ist ja tatsächlich, so wie ich das wahrnehme, unglaublich vielfältig. Und ich könnte mir vorstellen, dass man von außen so eine romantisierte Vorstellung von dem Beruf auch hat, dass dann immer wie ein Firnis von einem Großmeister freigelegt wird und nach jahrelanger Arbeit erstrahlt der in einem ganz neuen Licht und wird dann breit in der Presse besprochen. Es ist ja auch ganz viel wichtiges, aber auch schnödes Handwerk dabei, was aber die Grundlage unserer Tätigkeit bildet. Ich denke gerade an die große Ausstellung, die wir haben, Peter Piller, Richard Prince. Da ist eine Werkserie von Erde Schöner. Das sind gerahmte Fotoarbeiten, 30 mal 30 Zentimeter, und die umfassen, glaube ich, fast 30 Meter Wandfläche. Ja, und das sind über 150 gerahmte Werke, und die werden alle einzeln begutachtet. Was machst du da? Was sind die Tätigkeiten?
Also die Arbeit umfasst 158 kleine gerahmte Fotografien, und für jedes einzelne Werk gibt es ein Zustandsprotokoll, welches schon Leihgeber in Auftrag gegeben worden ist. Und ein Zustandsprotokoll ist ein Dokument, in dem beschrieben wird, wie das Kunstwerk aussieht und was es eventuell für Schäden hat. Und es gibt auch immer ein Foto und eine Kartierung dazu. Auf der Kartierung werden Sachen eingetragen wie Matt- und Glanzunterschiede oder Kratzer oder Abriebe oder kleine Ausbrüche aus der Malschicht, also beim Foto jetzt natürlich nicht, oder Fingerabdrücke und vor allem auch so Wellungen im Papier. Ich schaue jetzt jedes einzelne Kunstwerk mit meiner Taschenlampe und vielleicht auch noch mit einer Lupe an und überprüfe sozusagen den Zustand des Kunstwerkes. Klar, und bei so einer Arbeit, also da bin ich dann auch bestimmt 2 Tage beschäftigt, bis ich die dann alle durchgeschaut habe.
Ja, man muss ja wissen, du machst ja diese Tätigkeit quasi zweimal, weil es gibt Eingangsprotokolle und es gibt dann Ausgangsprotokolle. Und richtig, im besten Falle findet das dann auf der Empfängerseite beim Leihgeber, in dem Fall ist es das Fotomuseum Winterthur, das diese wunderbare Werkserie zur Verfügung stellt, auch wiederum statt. Also es ist lückenlos protokolliert eigentlich.
Genau, das wird genau dokumentiert, was wo passiert. Und im Prinzip, sage ich aber mal, so gerahmte Fotoarbeiten, da kann jetzt im Prinzip nicht so viel passieren. Viel aufwendiger sind teilweise halt auch großformatige Leinwandgemälde, die dann einfach auch Quadratmeter technisch auch eine große Fläche darstellen und die man dann auch ganz genau dokumentieren muss und teilweise halt auch mit Detailfotos oder mit kleinen Filmchen oder wie auch immer.
Nun ist ja, hast du selber gesagt, ein besonderer Schwerpunkt bei dir die Gemälderestaurierung. Nun sind wir hier auf dem Teerhof in der Weserburg in einem Haus für zeitgenössische Kunst, das natürlich auch sehr viel Malerei präsentiert, aber wir haben ja auch 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, eine Vielzahl an Objekten, die aus ganz besonderen Materialien bestehen. Früher hätte man gesagt, das sind ja auch kunstunwürdige oder überraschende Materialien. Hast du ein Beispiel dafür, was mal eine besondere Herausforderung war hier an Material, wo es vielleicht einen Schaden gab, den du wieder instand setzen musstest?
Und zwar fällt mir da spontan der Lippenstoftbomber von Wolf Hostell ein. Das ist ein Siebdruck, der ist ungefähr 1x1,20 groß, und darauf ist in Schwarz-Weiß ein Flieger drauf, der Bomben abwirft.
Und ja, es ist so ein amerikanischer Langstreckenbomber, der in Vietnam vor allem eingesetzt wurde. Die Arbeit ist von Ende der 60er Jahre. Richtig. Also ist also auch eine zeitkritische
Wendet
Arbeit.
Wendet sich auch eben gegen den Vietnamkrieg und so. Und statt eben Bomben schmeißen, sollte man vielleicht eher Lippenstifte schmeißen. Und auf dieser Arbeit befinden sich 18 aufgeklebte Lippenstifte in so goldenen Hülsen. Also es sind rote Lippenstifte in goldenen Hülsen. Und bei Ankunft des Werkes war es so, dass ungefähr 10 Lippenstifte tatsächlich abgebrochen waren.
Und wie ist das passiert?
Das sind so Alterungserscheinungen oder auch falsche Transporterschütterungen oder auch falsche Verpackung. Dieses Kunstwerk war nun schon so angekommen und hatte auch eine tolle Verpackung, so eine schräg gestellte Kiste. So sollte halt vermieden werden, dass die Lippenstifte weiter in dem so ein bisschen 15 cm tiefen Rahmen hin und her rutschen. Aber wir haben dann gedacht, also so kann man das eigentlich nicht richtig ausstellen. Und es wurde dann auch gar nicht ausgestellt, sondern es landete bei uns in der Restaurierung, und zwar sage ich uns, weil ich damals eine Studentin betreut habe, die bei mir gearbeitet hat, die Eva Krupper, und die hat dann das Projekt in die Hand genommen und hat tatsächlich diese 10 fehlenden Lippenstifte nach gegossen. Und zwar hat sie dafür ein mikrokristallines Wachs genommen, was sie mit roten Pigmenten eingefärbt hat. Und es hat unendlich lange gedauert, bis wir den richtigen Farbton getroffen hatten.
Ich habe das ab und zu immer wieder beobachtet. Das hat mir auch unglaublich Freude bereitet, diese Versuchsanordnung. Ihr musstet ja auch so Gießformen erstmal erstellen, oder?
Richtig. Also die Eva, die hat also aus Silikon Gießform erstellt. Und es musste aber eine zweischalige Gießform sein, weil an den Rändern so eine Gießnaht war. Und das sollte ja möglichst dem Original entsprechen. Also musste erstmal ein Stift geformt werden aus bestimmten Materialien. Und dann wurde daraus eine Gießform erstellt. Und dann wurden Versuche unternommen, diese Stifte in Wachs nachzugießen. Und dann kamen die aus der Gießform heraus und waren dann aber nicht vom Glanz her stimmig.
Ah.
Und dann wurde da auch
nicht,
noch...
Waren zu matt oder was war das Problem?
Die waren dann, glaube ich, zu matt oder zu glänzend. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war dann so, dass Eva dann auch noch was entwickelt hat, die nochmal so bestrichen hat mit einer Methylcellulose. Und dann hat es aber wirklich super gestimmt. Und dann hat sie die da wieder arretiert mit kleinen Zahnstöcherchen, damit die auf keinen Fall wieder abfallen. Das war nämlich bei den Originalen wahrscheinlich nicht so der Fall, dass sie keine Arretierung hatten. Und
ja, der hat wahrscheinlich einfach Lippenstifte aufgeklebt, der Wolf Hostel.
Genau.
Ja, und das finde ich halt das wirklich Faszinierende an der Tätigkeit oder eurem Berufsprofil, weil ich mir ja jetzt nicht vorstellen kann, dass ihr im dritten Semester die Vorlesung Lippenstifte und ihre Verwendung in der zeitgenössischen Kunst zum Thema habt, sondern da muss man sich ja Dinge selber überlegen. Inwieweit bietet das Studium eine Basis oder eine Grundlage dafür? Oder gibt es Experten, die man dann in Deutschland anrufen kann? Oder sind das dann auch gar keine Restauratoren? Also wie geht man vor?
Also bei so einem Fall versucht man immer erstmal herauszufinden, ob es auch Vergleichsobjekte gibt. Und die gab es. Wir haben dann Kontakt aufgenommen zu verschiedenen Museen, die ähnliche Lippenstiftbomber haben. Es gab auch sogar einen mit Lollis oder so, der auch restauriert worden ist. Und so kann man sich schon mal so ein bisschen so Wissen ansammeln. Im Studium ist es halt so, dass man ziemlich gut selbst entscheiden kann, welche Art von Restaurierung man gerne machen möchte. Also als ich studiert habe, hatte ich noch nie vorher einen Riss in einer Leinwand geklebt oder restauriert und wollte das unbedingt mal machen. Und dann habe ich mir eben ein Objekt gesucht, wo ein Riss drin war, den ich restaurieren konnte. Da wird ja Faden für Faden wieder verklebt und das ist dann also eine ganz langwierige Arbeit auch. Die kann auch mal Monate dauern, weil man vielleicht auch noch die Leinwand ein bisschen strecken muss oder so. Ja, und so ist es auch mit der Restaurierung von modernen Materialien. Man kann sich da auch irgendwie Objekte suchen, Kunststoffobjekte oder Schaumstoffobjekte oder halt für interessante Materialien.
Und
oder
da erprobt man dann einfach seine...
Genau, und da hat man auch den Rahmen und den Raum, lange Zeit auch mal so ein bisschen so Experimente durchzuführen. Mhm. Aber das kann man jetzt auch, also in der freien Praxis ist es natürlich auch möglich. Das ist bei mir nämlich so, dass ich oft also kleine Dummies mir baue, bevor ich überhaupt an das originale Objekt rangehe, baue ich mir sozusagen das Objekt ein wenig nach oder zumindest die Teile, die beschädigt sind. Und
toll, hast du da eine Sammlung zu Hause von Dummies?
Ja, kannst mal vorbeikommen.
Ja, das mache ich auf jeden Fall.
Also ich habe zum Beispiel, kann ich dir mal erzählen, also Tafeln mit Kreideaufschriften, weil ich mal Kreideaufschriften festigen wollte, damit man die nicht mehr abwaschen kann. Oder ich habe Schokoladenstückchen, mit denen wir so Klebetests gemacht haben. Und ich habe eine Sammlung an Plastik, das so schon total vergilbt ist und teilweise brüchig. Und Schaumstoff habe ich auch eine ganze Sammlung. Also und die alle, das halte ich gut zusammen, weil ich das ganz gut also auch immer mal wieder teilweise einfach nutze. Oder ich habe auch so Teller und Gläser, weil ich auch mal so ein Objekt hatte, wo ich Teller und Gläser zusammenkleben wollte und nicht so genau wusste, welchen Kleber ich jetzt nehmen soll. Und ja, diese Gebilde stehen auch noch bei mir in meiner Werkstatt.
Ja, super. Also ich versuche, dich für die nächste lange Nacht der Bremer Museen oder für einen Tag offene Tür zu überreden, dass wir das mal in einer kleinen Ausstellung in der Bibliothek oder so zusammenstellen. Und dann können wir das mal tatsächlich vor Ort zeigen und erzählen. Und das ist ja wirklich faszinierend. Also ich denke gerade an die aktuellen Ausstellungen, die wir hier im Haus haben. Und da gibt es ja immer wieder auch besondere Herausforderungen. Ein Werk, das wir sehr schätzen, aber das wirklich betreuungsintensiv ist, ist ein Werk von Simon Fujiwara. Erzähl doch mal, was da immer wieder passiert.
Ja, dabei handelt es sich um einen Puderberg von dem Puder, welches Angela Merkel verwendet, damit sie im Fernsehen gut dasteht.
Und es ist einfach so ein kleiner Haufen aufgeschüttet, wie so ein kleiner Berg liegt das da auf dem Sockel.
Ja, und den habe ich mit Sieb und Löffelchen und Gläschen, also mühevoll aufgeschüttet.
Da gibt es auch eine sehr detaillierte Anleitung, wie das herzustellen ist. Also man muss sich nicht so vorstellen, dass man dann das da so hinkippt und gut ist, sondern ja, wie wenn man richtig guten Kuchen machen will, dann muss man das Mehl auch vorher sieben. Und da standst du relativ lange am Sieben.
Genau, ungefähr eine Stunde. Bis ich einen kleinen Berg zurechtgesiebt hatte. Und dieser Berg ist eben so faszinierend für die Besucher, dass sie sehr gerne dort mit ihrem Finger hineintapsen. Und diese Tapsen, die sieht man dann halt also sofort. Und ich muss quasi fast jede Woche einmal mit so einem Pinselchen, der ist so groß wie so ein Make-up-Pinsel, da tupfe ich dann so ein bisschen drauf, damit dieser Fingerabdruck wieder weggeht. Und teilweise muss man dann halt auch so ein bisschen noch so das Puder wieder so ein bisschen zurechtpusten und die Platte drumherum ein bisschen sauber machen. Aber das hätte ich auch nicht gedacht, dass es so zeitintensiv ist.
Ja, und dann hatten wir einen Fall, also in der gleichen Präsentation von So wie wir sind, unserer Sammlungspräsentation, da ist ein Werk von Henrike Naumann aus der Sammlung Haus N. Das ist ein sehr großes Objekt, eine Installation, die aus vier kleinen Zimmerchen bestehen, die, ja, wenn man das von oben betrachtet, hakenkreuzartig angeordnet sind und da wird sich mit Alltag, mit rechtsradikalen Strukturen und dergleichen auseinandergesetzt, mit Möbeln, die aus der heutigen Perspektive zum Teil furchtbar anmuten, 80er Jahre. Und da ist auch eine Vitrine gewesen und wie war das noch? Da ist ein Gläschen, fehlte oder ist kaputt gegangen? Ich weiß gar nicht mehr, wie war das genau?
Also dieses Objekt, das besteht auch aus sehr vielen Einzelteilen und es kam eben da ist ein Glas, was in so einem Halterung reingestellt wird, ein blaues Glas, was oben geöffnet ist und wie so eine Vase in diese Halterung gesteckt wird und da war ein Stückchen ausgebrochen. Ich habe dann die Henrike Naumann und die Assistenten von ihr eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich das jetzt einfach benutzen soll und diese Fehlstelle sozusagen nach hinten drehen soll. Das wäre in Ordnung, das würde man nicht sehen. Und dann hat sie aber gesagt, so nein, sie möchte gerne, dass es ersetzt wird und sie wird uns ein Ersatzglas schicken. Und das hat sie dann auch getan, aber es kam eben kein Glas an, also kein Glas, was oben geöffnet war, sondern es war eine Flasche, die oben abgerundet war. Dann habe ich halt gesagt, so ja, also sollen wir das jetzt da reinstellen? Außerdem passt sie nicht so richtig in Ständer. Okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir so gerätselt und dann haben wir so gesagt, ja, okay, vielleicht kann ich ja zum Glaser gehen und das Glas sozusagen so zurechtschneiden, dass es genauso aussieht wie das vorherige Glas und dass es auch dann in den Ständer passt. Und das habe ich dann gemacht und der Glaser, der hat sich ein bisschen Zeit gelassen, weil er so die vollständige Ruhe in seiner Werkstatt haben wollte. Und nach 2-3 Wochen hat er mich dann angerufen. Es hat geklappt, es hätte auch schief gehen können. Und ja, jetzt ist das neue Glas da drin. Und auch kleinere Objekte in diesem ganzen Ensemble, die muss man dann auch auf jeden Fall sichern, weil es verleitet schon auch viele Besucher mal, die Sachen kurz anzufassen, ein bisschen zu verstellen, sie vielleicht auch in die Tasche zu stecken. Das will ich eigentlich vermeiden und deswegen sichere ich das oft mit kleinen Klebebändern oder kleinen Fäden oder so, damit die Sachen nicht sofort weg sind.
Ja, das ist sowieso ein interessantes Feld. Also die Präsentation von Kunst soll ja im besten Falle in einem guten Licht geschehen. Der Blick soll nicht verstellt sein. All das, was eine tolle Präsentation häufig ausmacht, steht aber der Sicherung eines Werkes entgegen. Und so sind die Direktorin und die Kuratorin immer auch wieder eng im Gespräch mit dir, und das betrifft jedes Haus, weil man braucht mitunter Absperrungen, man braucht Hauben, man braucht Sockel, Konsolen, dann werden die Dinge zum Teil gesichert, es gibt Kamerasysteme zur Überwachung, es gibt Aufsichten und so, und das ist immer wieder so ein Abwägen der Dinge. Man will ja die Dinge in einem guten Zustand, oder was heißt man will, also das ist die Grundvoraussetzung, bevor man überhaupt etwas ausstellt, dass man weitgehend zusichern kann, dass es unbeschadet zurückkommt. Und trotzdem muss man natürlich auch eine direkte Begegnung mit der Kunst ermöglichen. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. So, jetzt hatten wir aktuell, habe ich eben schon angesprochen, die Ausstellung Peter Piller und Richard Prince. Das sind sehr viel Fotoarbeiten und nicht nur jüngere Fotoarbeiten, sondern auch ältere Fotoarbeiten aus den 70er, 80er Jahren, Zibachrom und so. Und das ist alles hochgradig lichtempfindlich. Und da muss man halt, ja, gehst du dann mit, wie nennt man das, so ein Messgerät, ne? Also mit so einem UV-Messgerät und Lumen-Messgerät durch die Ausstellung, und dass wir dann eine gute Lichttemperatur finden.
Ja, genau. Also ich kümmere mich eben auch im Museum um das Licht und um das Klima. Und bei der Richard Prince, Peter Piller Ausstellung ist es so, dass eben viele Kunstwerke einfach bei geringer Beleuchtungsstärke gezeigt werden sollen, bei 50 Lux. Also das ist so für eine junge Person gerade so noch okay, das anzugucken, das Kunstwerk. Für ältere Menschen, die Probleme mit den Augen haben, ist es eigentlich schon zu dunkel. Ja, da muss ich jetzt halt immer so diese Kompromisse finden. Also es gibt halt so Tricks, wie man das so machen kann, dass die Sachen besser, heller wirken. Und zwar, wenn man zum Beispiel die Wände dunkel streicht ringsum und dann die einzelnen Kunstwerke bespottet. Oder eben, wie wir das jetzt gemacht haben, dass wir die ganze Ausstellung so ein bisschen mehr gedimmt haben, weil die Kunstwerke das sowieso brauchten. Aber so versteht auch jeder Besucher, dass einfach auch empfindliche Objekte sind, die wenn die halt eben länger als 3 Monate gezeigt werden oder so, da ist es eben wichtig, dass eben so bestimmte Werte eingehalten werden.
Ja, Safety first.
Genau.
Ja, und Klima, Luftbefeuchter, Messgerät, also erzähl doch noch mal kurz dazu.
Genau, so klimatisch gesehen ist es immer wichtig, dass es eine bestimmte Luftfeuchtigkeit im Museum hat. Optimal sind 50% relative Luftfeuchtigkeit.
Warum muss das so sein?
Weil wenn du zu hohe Luftfeuchtigkeit hättest, so 70%, besteht auch Schimmelgefahr. Oder eben, also es ist einfach für die einzelnen Materialien wie Holz, Leinwand, Papier wichtig, dass die halt auch eine gewisses konstantes Klima ausgesetzt werden und die Schwankungen nicht allzu hoch und niedrig sind. Und ich überprüfe das eben mit meinem Messgerät, mit dem ich auch Lichtmessungen machen kann. Und ich habe digitale Messgeräte in einzelnen Ausstellungsräumen, und zur Befeuchtung habe ich eben auch Luftbefeuchter im Museum stehen, die eben das alles auf einem Niveau halten.
Jetzt haben wir so ein paar Einblicke gegeben. Also es ist ja noch viel mehr am Ende. Also was habe ich mir noch aufgeschrieben? Also es werden Werke gerahmt, umgerahmt, ausgerahmt. Die Aufsichten werden geschult. Das ist eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem Technikteam, muss man sagen, und dem Kuratoren, also Team. Also du hast wirklich so eine wichtige Schnittstelle. Schnittstellenfunktion dort, vermittelst auch, bist in Teilen in die Art und Weise der Präsentation mit eingebunden. Also es ist ein sehr vielfältiges Berufsfeld. Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal von der Weserburg zurück in deine berufliche Vergangenheit blicken. Du warst ja in der Fondation Beile und hattest da auch unglaublich viele, also das ist auch etwas, was ich glaube ich schätze an dem Beruf, besondere Kurierreisen, also warst in ganz vielen Ländern unterwegs, aber da hast du mir erzählt, hattest du auch eine ganz tolle restauratorische Aufgabe und das ist glaube ich eine, die einem nicht so häufig in seiner Lebenszeit als Restaurator, Restauratorin zufällt, nämlich du hast einen Vincent van Gogh bearbeitet. Erzähl doch mal davon.
Richtig, also ich hatte ein Vincent van Gogh-Projekt in der Fondation Beile und da habe ich erstmal eine große Untersuchung, haben wir dort begonnen. Und
was war das überhaupt für ein Werk?
Also das hieß Chansonneau de Blé von 1890. Das ist ein Werk aus einer Reihe von Doppelquadratbildern, die so gegen Ende seines Lebens entstanden sind. Darauf waren zwei Heuschober so dargestellt. Dieses Bild hatte eben hatte so braune, krustenartige Verschmutzungen in den Vertiefungen und an diesen Stellen war die Malschicht so ein bisschen hochgezogen. Also es deutete alles darauf hin, dass es eine Verschmutzung gab, eine Protein-Eiweißschicht war da drauf und die...
Wie kommt die da drauf? Was ist das gewesen?
Es könnte sein, dass es sich um ein Eiweißfirnis gehandelt haben könnte. Also wir haben aber eher so Vermutungen angestellt, dass es vielleicht auch eine Schmutzschicht war. Es wurden kleine Proben entnommen und die haben dann eben ergeben, dass es sich um diese Proteinschicht, Eiweißschicht handelt. Ja, und dann wurde das eben unter Mikroskop mit so kleinen Pinselchen und ein wenig Feuchtigkeit versucht zu reduzieren. Und es hat also auch sehr gut funktioniert, hat aber auch seine Zeit gedauert, bis alles soweit gereinigt war. Man muss sich vorstellen, dass das sein kann, dass man dann, was weiß ich, so 10 Quadratzentimeter pro Tag schafft, weil das eben so aufwendig ist, da die Reinigung übers Mikroskop zu machen. Ja, und am Ende war das dann aber so ganz strahlend von den Farben und dann wurde auch noch die Rahmung ein wenig verändert und jetzt hängt es dort schon eine ganze Weile wieder.
Ja, Wahnsinn. Und gab es eine besondere Kurierreise mal, die du in deinem Leben gemacht hast, wo du sagst, das war wirklich besonders und ungewöhnlich? Ist da vielleicht auch was Besonderes vorgefallen?
Also es ist so, dass ich in der Fondation Beile viele Kurierreisen machen konnte und auch dadurch ein wenig die Welt kennengelernt habe, was ich mir nie erträumt lassen habe. Also ich bin zum Beispiel mal nach Moskau gereist, ins Puschkin-Museum. Dort haben wir Giacometti-Skulpturen hingebracht und es ist so, bei Kurierreisen, wenn Skulpturen oder Gemälde sehr teuer versichert sind, also mindestens 1 Million oder so, dann verlangt der Versicherer, dass man also eine Begleitung mitschickt und dann begleitet man eben dieses Kunstwerk von Haustür zu Haustür. Und ich bin dann eben in dem LKW, in dem die Objekte abgeholt worden sind, mitgefahren mit russischsprachigen LKW-Fahrern und kaum Verständigung möglich. Aber immer wenn wir irgendwo gehalten sind, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es aus. Aber nein, also wir haben die Dinger sicher dorthin gebracht und über die übelsten Straßen. Aber es war ein Riesenabenteuer und ich durfte auch mal in einem Flugzeug vorne sitzen, weil wir hatten ein großformatiges Gemälde von Henri Rousseau und das passte in kein normales Flugzeug, also muss es ein Frachtflugzeug sein und da gibt es eben nur den Kapitän, den Co-Piloten und den Kurier und da gab es aber auch eine Schlafkabine und beim Anflug haben die mich dann gerufen und haben gesagt, ja komm, du kannst doch mal gucken, wie wir hier landen und so. Es war ganz spannend.
Was findest du ganz furchtbar an deiner Tätigkeit zum einen? Und gibt es Materialien, Schäden oder Herausforderungen, wo du sagst, ach nee, nicht das schon wieder? Oder ich könnte mir vorstellen, es gibt Dinge, die es immer wieder gibt. Zum Beispiel das Abstauben von Kunst könnte ich mir vorstellen.
Also das Abstauben von Kunst finde ich eigentlich okay. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil da muss ich keine Beschädigung oder so behandeln. Woran ich mich immer seltener traue, sind monochrome Malereien. Also sowas gebe ich mittlerweile auch gerne mal ab, weil es ist einfach sehr viel Geduld und so erfordert. Also eine monochrome Malerei, zum Beispiel ein komplett blaues Bild. Blau ist die schwierigste Farbe für die Retusche. Die Retusche ist die Königsdisziplin der Restauratoren, will ich mal sagen. Und blaue Retuschen sind so übel.
Woran liegt das?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht. Es ist es gibt so viele verschiedene Blautöne und da den richtigen Ton zu treffen, ist total schwierig. Hm. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich ziemlich offen, was Schäden und Restaurierung anbelangt. Also wenn ich mal irgendwie nicht weiter weiß, dann habe ich immer mindestens 2-3 Kollegen, die ich anrufen kann, die ich um Rat fragen kann. Spezialisten aus dem Bereich Metall, Keramik, vielleicht auch, was habe ich noch, so archäologische Objekte, wo du dann weißt, so ja, die können mir vielleicht auch bei bestimmten Sachen nochmal weiterhelfen und Support geben. Also das finde ich halt auch toll, dass wir also als Restauratoren ziemlich gut vernetzt sind. Ich habe auch noch guten Kontakt zu all meinen Mitstudierenden. Wir treffen uns alle 5 Jahre. Wir sind eine große Familie, man trifft sich immer wieder auf den Fachtagungen, die immer wieder stattfinden und man kann sich dort schon austauschen und eben auch mal einen Hinweis bekommen, hey, ich habe da eine tolle Praktikantin, willst du die nicht mal, kannst du die nicht gebrauchen, das wäre super. So geht's über Hören, Sagen und Weitergeben. Entsteht auch viel.
Und dann vielleicht zum Schluss für mich noch ein Thema, das ich wirklich spannend finde. Es sind ja viele, spätestens seit den 60er Jahren, aber eigentlich auch schon seit den 10er, 20ern immer wieder modernere und ungewöhnlichere Materialien in die Kunst hineingekommen. Und ich denke gerade an Gummi, ich denke an Plastik, ich denke an Filzstift und wie ist deine Haltung dazu? Wir befinden uns ja natürlich in einer Situation, wo man versucht, die Werke weitestgehend so zu erhalten, wie sie geschaffen worden sind. Sind ja auch mit einer gewissen Aura behaftet, also was Ursprüngliches direkt mit der Künstlerpersönlichkeit Verbundenes haben. Gummi wird spröde und zerfällt irgendwann. Plastiktüten, ich denke jetzt an, mir fällt jetzt gerade so ein Fahrrad von Slominski ein, wo ganz viele Plastiktüten dranhängen. Was macht man denn da in 20, 30 Jahren? Also wie siehst du die Herausforderungen gerade für den konservatorischen und auch für den Lager- und den Sammlungsbereich? Wie werden wir mit diesen Dingen umgehen, die eigentlich nicht mehr dauerhaft zu konservieren sind? Und was findet man dann für Lösungen?
Also da habe ich auch schon Sachen gesehen, dass man also gerade bei solchen Plastiktüten, dass man einfach welche nachgedruckt hat, also dass man die originalen Plastiktüten, die dann verspröden und zerfallen, die werden oft archiviert und dann werden eben Ersatzplastiktüten hergestellt, die möglichst identisch aussehen. Ich sehe das gar nicht so problematisch, also andererseits, gerade bei so Dieter Roth-Werken, wo es darum geht, dass Schokolade oder so sich immer mehr zersetzt und weiß wird. Und ich denke da an diesen Gartenzwerg, der in Schokolade gegossen ist und der jetzt immer mehr so frei sich legt, weil da irgendwie sich alles zersetzt. Das sind so Sachen, also manche Dinge, die sind ja auch so vorgesehen, also
Die sind auf Vergänglichkeit hin angelegt.
Und sie vergehen und wir können halt einfach nur das so ein bisschen, diesen Prozess verlangsamen, ja, oder irgendwie stoppen oder die Werke dann eben so lagern, dass es nicht weiter zerfällt. Und dann sieht es aber keiner. Also wir müssen da irgendwie so Kompromisse finden.
Das ist so eine schön widersprüchliche Situation, weil wir wollen auch zukünftigen Generationen die Idee der Vergänglichkeit über diese Materialien und Kunstwerke nicht vorenthalten. Und trotzdem können wir den Prozess ja nicht vollkommen abschließen. Also gerade Werke aus Schokolade bei Josef Beuys auch, aber auch vor allem bei Dieter Roth, der für seine Schokoladenwerke sehr bekannt ist. Richtig. Ist das ein Problem? Ja.
Also eine gute Restaurierung. Die sieht man gar nicht. Das ist immer so unser Leitspruch. Also eigentlich eine gute Restaurierung, da erkennst du gar nicht, dass da irgendwas dran restauriert worden ist.
Wobei es gibt ja zwei Linien. Das eine ist so, dass es verschwindet und das andere ist, dass man so große Schäden hat, dass es eigentlich nicht täuschend echt wieder angepasst werden kann. Und dann werden die Dinge häufig ja bewusst sichtbar gelassen
Oder aufwendig restauriert.
Ja, klar. Also es gibt
oder halt es ist ein Totalschaden und dann versinkt es in den Depots der Versicherung.
Ja, das glaubt man ja gar nicht. Also wenn es Schäden gibt, dann und es sind Totalschäden, dann werden die nicht zerstört, sondern dann gibt es bei den Versicherungen tatsächlich Depots. Also es gibt Dinge, die glaubt man gar nicht. Und ich war noch nie so in einem Depot und das wär mal sehr spannend. So, jetzt wollen wir ganz herzlichen Dank noch sagen, Dörte. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ganz herzlichen Dank von meiner Seite natürlich wie immer auch an Tom Flori, der im Hintergrund hier die Technik steuert. Und großen Dank auch an die VGH-Stiftung, die den Podcast fördert. Und wir werden in diesem Jahr viele weitere Podcast-Folgen produzieren. Heute ist der 16. Juli und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss und danke.